Mich erreichten kürzlich zwei ganz spannende Fragen, die ich dir in dieser Episode auch beantworten möchte. Nämlich erstens, worin unterscheiden sich Eiweißshakes auf Molkebasis? Und Frage Nummer zwei lautet, wie klappt es denn jetzt mit dem Sixpack? Und weil ich in den letzten Tagen öfter gefragt wurde, was ich denn so von den neuen lebensmittelbezogenen Empfehlungen der DGE halte, habe ich dir auch meinen Standpunkt ans Ende dieser Folge gepackt. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, willkommen zurück. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Erst einmal herzlichen Dank an Markus für die spannenden Fragen und auch du kannst mir deine Fragen übrigens gerne jederzeit zukommen lassen. Schreib einfach eine E-Mail an kontakt@foodeducation.de und du findest diese Mailadresse auch in den Shownotes. Kommen wir gleich zur ersten Frage, nämlich woher rühren jetzt diese Preisunterschiede bei Eiweißshakes auf Molkenbasis? Liegt das an der unterschiedlichen Qualität vom Molkenprotein oder vielleicht an anderen Dingen? Es ist ja so, dass wir vergleichsweise günstige Proteinshakes auf Molkenbasis haben und deutlich teurere. Und da stellt sich berechtigterweise die Frage, wie das denn kommt. Lass mich zuerst mit so einem kleinen Update zum Thema Molke starten. Was ist denn überhaupt Molke? Sie ist auf alle Fälle ein Teil Milchprotein. Da haben wir jetzt zwei verschiedene Proteinfraktionen, sagt man. Den größeren Anteil macht das Casein aus, das sind so 80%. Und Molkenprotein ist deutlich geringer vertreten. Casein kennst du aus dem Käse. Und kurz abgerissen ist es so, dass Molke bei der Käseherstellung entsteht. Als früher war es ein Abfallprodukt, man hat es für die Tierfütterung genutzt. Inzwischen weiß man ja auch, das ist auch für den Menschen ganz toll und es gibt Möglichkeiten, die auch noch zu verkaufen. Da hat ja Theo Müller einst gesagt, ach, wir machen ein bisschen Frucht dazu, also Saft, und dann verkaufen wir das als Fruchtmolke. Das war ja auch jahrelang ein super guter Renner. Und dann kam irgendwann auch das ganze Thema Proteinshakes dazu und da ist Molkenprotein natürlich etwas, was sich ganz wunderbar aus diesem vermeintlichen Abfallprodukt von der Käseherstellung zaubern lässt. Du kennst Molke, frische Molke meine ich, kennst du auch vom Naturjoghurt, gerade wenn der stichfest ist, oder vom Quark oder vom Frischkäse beispielsweise. Da ist ja manchmal so eine helle Flüssigkeit, ich sag mal weißlich, trüb bis so, ja, ganz leicht ins Vanille-Hellgelb gehende, das ist Molke. Die hat natürlich sehr viel Wasser. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann besteht frische Molke zu, ich sag mal, 93% aus Wasser, knapp 5% sind Kohlenhydrate, also wie in Milch, und nur knapp 1% ist Eiweiß. Und 0,2% Fett plus natürlich eine ganze Palette an Vitaminen und Mineralstoffen. Das ist sehr breit aufgestellt. Wenn ich jetzt sage, ich nehme diese Molke, trockne die, da kann man auch gefriertrocknen, machen auch manche Molkereien, die bieten dann im Prinzip Süßmolkenpulver an zum Beispiel. Da ist dann natürlich das Wasser weg und damit konzentriert sich das alles, aber das Verhältnis von Kohlenhydraten und Eiweiß bleibt trotzdem in etwa 5 zu 1. So, das heißt, wir haben in Molkenpulver, so wie es ist, ja knapp 66% Laktose drin. Ungefähr so 12% Protein, reichlich 1% Fett und wieder allerlei Vitamine und Mineralstoffe. Das konzentriert sich ja auch, weil wir das Wasser eliminiert haben. Diese Nährstoffrelation, die befriedigt natürlich niemanden, der sagt, ich möchte gerne einen Eiweißshake, der kriegt dann Kohlenhydratshake. Für die Lebensmittelindustrie, für die Süßwarenindustrie ist das super. Und für diejenigen, die sagen, ja, ich würde ganz gerne Eiweißshakes herstellen wollen, da muss noch was passieren, nämlich da müssen Kohlenhydrate weg, also die Laktose weg. Und dann sind wir bei den Zutaten, die in diesen Proteinshakes auf Molkenbasis auch drin sind, nämlich Molkenproteinkonzentrat. Da habe ich im Prinzip das Protein aus dem Molkenpulver größtenteils eliminiert, nicht ganz exakt oder nicht so richtig gut, weil immer noch ein bisschen Laktose mit dabei ist. Und Dann gibt es eben eine Variante, wo man das noch ein bisschen besser filtert. Dann sind wir beim Molkenproteinisolat. Und wenn man es noch so ein bisschen, ich sag mal, vorverdaut, dann sind wir beim Molkenproteinhydrolysat. Letzten Endes hast du was Isoliertes. Du nimmst das Protein aus dem Molkenpulver, was irgendwann mal frische Molke war. Das wird immer weiter eingedampft und konzentriert letzten Endes. So musst du dir es vorstellen. Das Gleiche gibt es auch im veganen Bereich. Da haben wir ja auch frische Sojabohnen oder Sojaproteinisolat beispielsweise. Da nimmt man das Fett noch mit weg. Sojabohnen sind ja fettreicher. Du hast es auch Erbsenprotein. Gibt es auch Erbsenproteinisolat, weil Erbse auch ein bisschen ein paar Kohlenhydrate, also Stärke beinhaltet. Also das sind so Dinge, die findest du eigentlich im gesamten Repertoire der Proteinshakes. Man versucht also nur das Protein aus einer natürlichen Quelle herauszuholen. Das macht's bei manchen verdauungstechnisch ein bisschen tricky. Manche haben tatsächlich Probleme damit, kriegen Darmprobleme, muss aber nicht sein. Muss man ausprobieren. Hängt doch immer davon ab, wie viel ich auf einen Rutsch zu mir nehme. Fakt ist, wenn ich flüssig konsumiere, ist es anders, als wenn ich ein Stück Käse esse, feste Nahrung. Die liegt länger im Magen, als wenn ich da einmal ruckzuck vielleicht noch auf nüchtern Magen so ein Proteinshake durchjage. Das ist sportlich, das ist eine Aufgabe, da wird ziemlich viel Protein in kurzer Zeit angeflutet. Das Molkenprotein als solches ist egal, welche Milchqualität am Anfang stand, immer gleich zusammengesetzt. Es hat immer die gleiche Aminosäurestruktur. Das heißt, darin unterscheiden sich teure oder preiswertere Shakes nicht. Es ist unterschiedlich viel Protein drin auf 100 Gramm Pulver. Das hängt wiederum auch damit zusammen, ob ich eben Molkenproteinkonzentrat hernehme, wo noch ein bisschen Laktose drin ist. Das macht natürlich eine andere Quote. Oder ob ich Isolat hernehme oder Hydrolysat. Manchmal wird das auch miteinander gemischt, eben um eine bessere oder um ein besseres Preisprofil hinzukriegen. Ist klar, wenn ich mehr Schritte machen muss, technologische Schritte, wird das Ganze auch teurer. Im Übrigen wird das, was ich an Laktose rausfiltere aus meinem Molkenpulver, wird ja auch noch genutzt. Milchzucker wird ja gerne auch als natürliches Mittel empfohlen bei Verstopfung. Man könnte auch immer mal ein Glas Milch trinken, aber gut, egal. Und du hast manchmal tatsächlich auch in einigen Molkenproteinshakes sogar noch Laktase drin, nämlich wenn man mit Konzentrat arbeitet und dann sagt, naja, für die, die es nicht vertragen, machen wir ein paar Enzyme rein. Würde ich ehrlicherweise, wenn ich mit Laktose klarkomme, nicht freiwillig machen, weil ich ja meinem Körper abtrainiere, sich mit der Laktose auseinanderzusetzen und eben auch selber noch Laktase zu produzieren. Also, wir haben bei der Milch, was ja das Ursprungsprodukt ist für die Molke, selbstverständlich unterschiedliche Qualitäten. Und da kann man auch sagen, da ist eine Biomilch, da ist eine Weidemilch, die hat viel Fett, die hat wenig Fett. Ausgehend davon kann man klar sagen, okay, da sind Unterschiede. Inwiefern sich das bis zum Molkenprotein durchsetzt, das ist so eine Sache. Ne, weil es wird ja auch teilweise hochverarbeitet, wird sowieso hochverarbeitet. Insofern muss man schon sagen, der Unterschied ist da marginal. Das ist eher so diese Frage, die vielleicht auch noch drumherum mitschwingt. Aber auf die Qualität von meinem Molkenprotein hat das keinen Einfluss. Je nach Hitzeeinwirkung habe ich natürlich eine Veränderung meines Eiweißes, ja. Aber am Ende wird es ja in Aminosäuren zerlegt und das sind immer die gleichen. Die gehen auch nicht kaputt. Und was auch Fakt ist, Molkenprotein ist reich an Isoleucin, Leucin und Valin. Das sind ja drei nicht entbehrliche oder lebensnotwendige Aminosäuren, die wir unbedingt brauchen, weil wir sie nicht selber bilden können. Die sind natürlich auch gut für Muskelaufbau. Deswegen ist ja Molkenprotein so populär und so beliebt, weil es eben eine hohe Qualität hat, rein von der Aminosäurestruktur. Und da die immer gleich ist, ist okay. Die Frage ist nur, wie viel Protein ist letzten Endes in 100 Gramm Pulver, aber die nächste Frage, die sich stellt, ist, wie viel Gramm Pulver ist eine Portion? Du kannst ja auch mehr Pulver reinmachen und hast dann auch mehr oder ja, eine höhere Portionsgröße an Eiweiß da drin. Vielleicht auch mehr Laktose, wenn es Molkenkonzentrat ist. Das muss man, Molkenproteinkonzentrat, da muss man gucken, ja, wie so der Gesamtkontext ist, ne? Aber was kann jetzt noch für Preisunterschiede sorgen? Weitere Zusätze, die sind ja oft in diesen Shakes drin, Süßstoffe. Da gibt es unterschiedlichste Qualitäten zu unterschiedlichsten Preisen. Aromen, auch ein ganz brisantes Thema, die kosten auch unterschiedlich viel. Es gibt ja künstliche Aromen, die sind klar aus dem Labor. Es gibt natürliche Aromen, da muss man was nehmen, was in der Natur vorkommt. Klassiker zum Erklären ist immer das Holz, woraus man künstliches Erdbeeraroma zaubern kann. Da steht ein natürliches Aroma, weil eben das Holz in der Natur vorkommt. Und wenn jetzt stehen würde natürliches Erdbeeraroma, dann stammt das Erdbeeraroma tatsächlich aus der Erdbeere. Da haben wir auch unterschiedliche Preiskategorien. Bei Vanille ganz extrem. Wenn ich mit Bourbon-Vanille arbeite, ist es sauteuer. Und wenn ich künstlich Vanille-Aroma hernehme, habe ich eine ganz andere Preisrange. Wenn ich mit Kakaoextrakten arbeite, genauso, ist auch eine ganz andere Preisliga, wird, glaube ich, ganz selten bis nie gemacht. Also von daher ist das ein Thema, was selbstverständlich auch den Preis beeinflusst. Und du hast auch manchmal noch weitere Zusätze, Vitamine, Mineralstoffe, auch die werden gerne genutzt zur Preisgestaltung. Was häufig zugesetzt wird, ist B6, weil ja das auch eine Rolle spielt im Proteinstoffwechsel. Ist auch von Mutter Natur so vorgesehen, dass proteinreiche Lebensmittel relativ B6-lastig sind. Das ist clever angelegt. In dem Falle, wenn ich es isoliere und das Molkenprotein aus der Molke oder dem Molkenpulver raushole und dann noch die Vitamine mit abfiltere, was ja auch dann je nach Verfahren passiert, muss ich es wieder zusetzen. Das ist ein Unterschied. Oder vielleicht sind noch irgendwelche anderen Pflanzenextrakte drin, was auch immer die bringen. Das sei mal dahingestellt. Verpackung ist auch ein Riesenthema, was einen Unterschied macht. Da wird viel Geld ausgegeben, generell bei Lebensmitteln, weil da auch Marketing dahinter steckt. Ja, Marketingkampagnen kosten auch Geld. Also was kurz vor der Tagesschau im Fernsehen läuft, ist mit Sicherheit nicht für 3 Euro zu haben an Marketingbudget. Aber gut, da denke ich, erzähle ich dir auch nichts Neues. Und das Vertriebskonzept spielt auch eine Rolle. Habe ich Zwischenhändler die Provision bekommen oder habe ich direkt Vertrieb? Da entsteht auch ein völlig anderes Kostenprofil. Kommen wir zu Frage 2. Wie klappt das jetzt mit dem Sixpack? Was wäre da zu tun? Die gute Nachricht ist, dass wir alle so ein Ding besitzen. Denn die Bauchmuskulatur vom Menschen ist nun mal so aufgebaut, dass es eben diese berühmten 6 Einheiten gibt. Das kennst du auch von Bildern, wenn du Anatomiebücher aufschlägst oder einfach danach googelst, Bauchmuskulatur, dann siehst du so ein Bildchen. Und vielleicht warst du auch in der Ausstellung Körperwelten, dann hast du es auch live gesehen, wie das Ganze gestaltet ist beim Menschen und weißt genau, was ich meine. Nur ist dieses sogenannte Sixpack, was ja nichts weiter ist als eine gut trainierte Bauchmuskulatur, eben bei jedem unterschiedlich vom Status quo her bestellt und je nach Unterhautfettgewebe auch von extrem gut sichtbar, wie bei Bodybuildern, bis weniger gut bis gar nicht sichtbar. Also wir müssten es freilegen. Das ist so das große Geheimnis. Und vielleicht noch ein bisschen besser trainieren, damit es auch mehr Volumen kriegt, die Bauchmuskulatur. Aber wie klappt das jetzt? Damit das eben auch gut sichtbar ist. Erstmal vorneweg noch einen kleinen Disclaimer. Diese Situation, die du vielleicht jetzt auch vor Augen hast, wo so Männer mit einem Sixpack auf irgendeinem Zeitungscover sind, das sind relativ kurze Zeitfenster bei den allermeisten, wo die Leute genauso aussehen. Weil da richtig viel dazugehört und selbst David Hasselhoff würde heute wahrscheinlich nicht mehr in Baywatch genommen werden mit seiner, ja, ich sag mal, Figur, weil man heute da einen, vielleicht auch Instagram und TikTok getrieben, einen anderen, ich sag mal, Beauty-Standard hat. Ob das gut ist oder nicht gut, ist einmal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es so, dass das richtig harte Arbeit ist und es sau schwer ist, diesen Zustand längere Zeit so zu halten. Also wer das schafft, hat natürlich eine gute Genetik und macht sehr viel richtig, muss sich aber auch richtig reinhängen. So, man kriegt das nicht geschenkt. Bauchmuskeltraining ist klar, muss man nicht erzählen. Letztlich ist es ja Rumpftraining. Wir müssen ja mal Spieler und Gegenspieler trainieren. Heißt trainingstechnisch übersetzt nicht nur üben und ein drei Sit-Ups machen, sondern eben auch richtig trainieren, sodass die Muskulatur auch brennt. Das ist ja so das Ding, da ist Weiterentwicklung dabei. Also immer mal eine Schippe drauflegen und je nachdem, wie man das ja nun macht, kann man das oder wie intensiv man das Ganze gestaltet, kann man das auf jeden Fall und sollte es auch mehrfach die Woche tun. Wenn ich so ein, ich sag mal, moderateres Bauchtrainingsprogramm habe, dann kann man das jeden Tag machen. Also da ist Trainingsfleisch schon gefragt, ne? Und wie das Ergebnis am Ende aussieht, das ist schon auch ein Stück weit genetisch bedingt, denn gerade dieses Thema Muskelvolumen und Muskelansatz, also wie gut baue ich Muskelmasse auch auf, das ist schon ein Stück weit genetisch vorgegeben, ja. Auch die Frage, wie hoch der Körperfettanteil sein sollte, um dieses Sixpack freizulegen, ist auch so ein bisschen genetisch bedingt, denn es kommt aufs Fettverteilungsmuster an. Es ist unheimlich schwer, da eine Zahl für den Körperfettanteil zu finden. Und gerade bei Männern reicht es auch wirklich weit auseinander von ja, so 7-8% bei denjenigen, die eher so Bauchansatz haben, also Fett eher im Bauchraum ansammeln. Die sogenannten, will nicht sagen Apfeltypen, aber so in die Richtung geht's ja. Das ist halt die flapsige, verbrauchernahe Bezeichnung dafür. Und dann gibt es ja noch die anderen hüftbetonten Typen. Bei denen ist es so, da reicht, was heißt reicht? Es muss nicht so wenig Körperfett sein, um das Sixpack schon zu sehen, also die Bauchmuskulatur schon hervorleuchten zu sehen. Da sind wir eher so bei, ja, ich sag mal 12-15%, je nachdem. Das Schöne ist ja, man sieht ja selber, wie man gerade vorangekommen ist, denn man braucht nur einen Spiegel gucken. Also man kann das alles messen, das ist auch gut zu wissen für sich, mal so eine Zahl im Kopf zu haben, okay, bei Körperfettanteil X weiß ich, das Ding ist zu sehen. Bei Frauen muss man sagen, die haben ja eh rein von der Natur aus ein bisschen mehr Körperfett anteilig. Deswegen ja, müssen die sich auch ein bisschen mehr vielleicht auch reinhauen in das ganze Thema. Und weniger als 20% sind es auch hier, die sie schaffen müssten. Irgendwas so 15-18% heißt es oftmals. Musst du selber am Ende ausprobieren, was dann hilft. Auf jeden Fall braucht es auch eine passende Ernährung dazu. Denn du musst ja Körperfett reduzieren. Subkutanes Fettgewebe, also das, was ja über der Muskulatur liegt, Unterhautfettgewebe, muss ja reduziert werden, sonst sieht man es nicht. Heißt im Klartext, weniger Kohlenhydrate essen ist hilfreicher. Damit kommst du viel eher zum Erfolg. Das ist nun mal so. Und stattdessen ein bisschen mehr Protein und gerne auch mehr Fett. Nur so, dass die Energiebilanz entweder ausgeglichen ist oder leicht negativ. Das kann auch immer mal so ein bisschen hin und her schwanken. Das ist immer super für den Körper, wenn nicht immer alles gleich läuft. Und dann sind wir natürlich auch bei längeren Einheiten Ausdauertraining. Denn wir müssen ja auch wieder verstärkt Körperfett verbrennen. Das ist das eine. Aber Krafttraining brauchst du ja auch, um die Teile entsprechend zu bewegen und zur Volumenzunahme zu bewegen. Also von daher ist das immer eine Mischung aus Krafttraining, Ausdauertraining und ja, eben mit passender Energiebilanz, die möglichst leicht negativ bis ausgeglichen ist. Das darf schwanken, hatte ich ja gerade schon gesagt. Unterm Strich, man kann es drehen und wenden, wie man will, heißt es trotzdem, du musst ranklotzen, denn ein gut sichtbares Sixpack oder gut sichtbare, durchtrainierte Bauchmuskulatur bekommt keiner im Schlaf geschenkt. Und das ist ausgleichende Gerechtigkeit, denn dahinter steckt nun mal harte Arbeit. Sixpack im Schlaf gibt's nicht. Wobei Schlafen auch wichtig ist zur Regeneration, das stimmt. Und was auch dem Ganzen natürlich ja, ein bisschen im Wege steht, ist ein hoher Cortisolspiegel. Also das Thema Stress ist auch immer interessant, wenn es um Körperfett geht. Und es gibt noch eine Sache, die man nicht unerwähnt lassen kann an der Stelle. Je älter man wird, umso härter wird es, dieses Ding zu erhalten. Ich habe ja schon gesagt, es ist sowieso unheimlich schwierig, vom 1.1. bis 31.12. so auszusehen. Das schaffen auch die Cracks nicht automatisch immer. Das gibt die welche, ja, aber das sind wirklich, ja, richtig, richtig gut organisierte und durchtrainierte Leute, die das vielleicht auch beruflich machen oder Profisportler sind, und entsprechend viel trainieren. Aber jedenfalls, wenn die Wechseljahre dann irgendwann eintreten, dann kommt erschwerend hinzu, dass ja der Körper bedingt durch die hormonelle Umstellung in so ganz kleinen Schrittchen Muskelmasse reduziert, wenn wir nicht gegenarbeiten. Das heißt, um diesem Ganzen entgegenzuwirken, dass Muskelmasse so ein bisschen reduziert wird, wird Krafttraining und gerade Krafttraining mit den Jahren immer wichtiger. Also es ist nicht klug, nur walken zu gehen oder so ganz entspannt Fahrrad zu fahren und sich da kaum anzustrengen, sondern die Muskulatur muss immer mal wieder brennen. Das ist tatsächlich so. Ob du dann zur Hantel greifst oder Crossfit machst oder irgendwie Terrabänder nimmst oder was auch immer, es braucht Training. Und solange die Muskulatur, ja, eben auch die Bauchmuskulatur, so richtig gefordert wird, dann hast du auch was davon. Und die Muskulatur letzten Endes auch. Die Mischung macht's also. Krafttraining, Ausdauertraining und ein bisschen weniger Kohlenhydrate, ausreichend Protein und gerne auch mehr Fett, solange das Ganze maximal oder ja, weitgehend isokalorisch, also ausgeglichen ist oder eben so ganz dezent ins Minus geht. So, und was jetzt nicht so gut zu diesem Sixpack-Projekt passt, das sind die sogenannten neuen lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich bin beim Radfahren in den letzten beiden Wochen immer mal wieder darauf angesprochen worden, weil es ja auch durch die Medien gegeistert ist. Schon interessant. Es gab ja in den letzten 60 Jahren auch irgendwelche Ernährungsempfehlungen, die mal überarbeitet worden sind, aber da kann ich mich nicht erinnern, dass das so in die Welt gestreut wurde. Kann man sich auch fragen, warum das diesmal so besonders gehypt wird. Fakt ist, dass diese sogenannten Empfehlungen für Erwachsene konzipiert worden sind, im Alter von 18 bis 65 Jahren, die alle Lebensmittelgruppen zu sich nehmen, sogenannte Mischköstler sind. Und man hat ein sogenanntes mathematisches Optimierungsmodell dazu genutzt. Nun ist es ja so, dass diejenigen, die sich mit Mathematik und Formeln den ganzen Leben Tag lang beschäftigen, wahrscheinlich schon mit den Augen rollen und sagen, naja, so Formeln kann man ja auch gestalten. Und genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Wie wurde wohl dieses mathematische Optimierungsmodell wirklich gestaltet? Welche Zahlen, welche Konstanten, welche Faktoren hat man dort genutzt? Und ich habe nirgends bislang diese Formel in irgendeiner Form gesehen. Ich wüsste gerne, wie man gewichtet hat, denn man hat jetzt natürlich nicht nur die Gesundheit des Menschen, nein, es wird zwar gesagt, es geht um die Gesundheit des Menschen bei diesen Empfehlungen, aber die spielen ja nur eine Teilrolle. Es geht ja jetzt auch um die allgemeinen Schlagworte, Klima und so weiter. Und auch dort stellt sich die Frage, wie man das so alles darstellen will, wenn man es komplex betrachtet. Denn wenn ich Lebensmittelgruppenportionen ändere, dann muss ich ja gucken, wie kann ich alternativ dafür sorgen, dass ich die Mikronährstoffe herbekomme, die ich sonst über klassische Zufuhrquellen bekommen hätte. Und die müssen ja auch irgendwie hergestellt werden. Und da weiß ich nicht, inwiefern man da tiefgründig rein ist und auch wirklich an alles gedacht hat. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es da mal so eine ganz groß angelegte, breit aufgestellte Diskussion gäbe, wo man mal alles so richtig auf Herz und Nieren prüft. Nun heißt es ja auch in den FAQs von der DGE zu diesen Empfehlungen, das sei alles ganz unabhängig entwickelt worden. Wie unabhängig man sein kann, wenn man sein Geld zu 70% von Herrn Özdemir bekommt, weiß ich nicht. Das lassen wir jetzt mal so stehen, da kann man selber überlegen. Und was ich aber sehr wohl wahrgenommen habe, ist, dass nicht nur ich meine Probleme damit habe, sondern auch eine ganze Menge Kollegen, die gerade die, die in der Praxis mit Patienten zu tun haben oder mit denjenigen, bei denen ja kürzlich eine nicht alkoholisch bedingte Fettleber diagnostiziert wurde, da haben wir ja das Dilemma, dass die Leute viel zu viel Obst, Fructose und so weiter zu sich nehmen. Aber auch generell zu viel Kohlenhydrate und Stärke lastig essen, bei gleichzeitig zu wenig Protein, unglücklicher Fettqualität und so weiter. Und ich bin mir nicht sicher, eigentlich muss man sich die Haare raufen, ob das, was jetzt in die Welt getragen wurde, denn dazu beiträgt, genau solche Krankheitsbilder zu verhindern. Das ist ja die Idee dahinter. Wenn ich mir das mal durchrechne anhand dieser Portionsgrößen, dann bin ich bei einer Kohlenhydratmenge, die ich persönlich schon zu hoch finde für ein gutes Fettstoffwechseltraining. Nun steht aber in dieser allgemeinen Empfehlung drin, man möge sich eben im Alltag ganz gut bewegen oder relativ regelmäßig bewegen. Da steht nichts von Training, was in meinen Augen allerdings schon angezeigt wäre bei diesen Mengen. Was allerdings wirklich schwierig ist, ist die ohnehin schon moderat gestaltete Proteinzufuhr noch schwerer umzusetzen wird, wenn ich das Fleisch halbiere in der Menge, nur noch ein Ei pro Woche empfehle für den Durchschnittsbürger. Ja, das ist wie wenn du Ruhetag hast, so ungefähr. Und dann kommt noch hinzu, dass 2 Portionen Milchprodukte angedacht sind pro Tag. Und pro Portion reden wir von 30 Gramm Käse oder einem kleinen Joghurtbecher, 150 Gramm oder so ein 1/4 Liter Milch. Das ist nicht viel, das ist unheimlich wenig. Und wenn man das dann mal durchkalkuliert, dann kommt man auf herzlich wenig Protein und 300 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche. Ist auch tückisch. Ein Ei brauchen wir eigentlich auch nicht drüber reden, das ist relativ wenig. Man darf aber in Kuchen und so weiter das Ei, das ist da nicht mitgezählt, ne? Trotzdem ist es für den Laien, für meine Begriffe, viel zu schwierig umzusetzen. Es ist nicht handhabbar, nicht brauchbar. Ich fände es wesentlich sinnvoller, man würde den Leuten erklären, wann welche Nährstoffe in welcher Menge für sie sinnvoll sind. Das heißt, wer seine Bedienungsanleitung gut kennt und versteht und weiß, was wann zu tun oder zu sich zu nehmen ist, der wird automatisch anders und klüger entscheiden. Ich bin mir nicht sicher, ob man diese Empfehlungen wirklich braucht. Das Schöne ist vielleicht, wenn ich mir die Erfahrung der letzten Jahrzehnte angucke, dass ohnehin die wenigsten davon wirklich Kenntnis hatten, es sei denn, sie waren im Präventionskurs aller DGE-Empfehlungen oder haben eine Krankenkassenbroschüre gelesen, wo das eben auch auf Basis dieser Empfehlungen erklärt wurde. Die Idee, viel Gemüse zu essen, die ist immer gut, die haben die auch verarbeitet. Die Idee, frische Lebensmittel zu nehmen, die ist auch gut und jeden Tag eine Portion Nüsse ist auch gut. Ob eine Handvoll ausreicht, kommt immer drauf an. Und Hülsenfrüchte einmal die Woche ist ja vielleicht noch zu wenig. Also es gibt auch gute Ansätze, will ich gar nicht bestreiten. Aber insgesamt ist es für mich keine runde Sache. Und am Ende stehen viel zu viel Kohlenhydrate nach wie vor auf dem Programm für in der Praxis häufig viel zu wenig Bewegung. Das heißt, man muss im Prinzip die Leute erstmal zum Training animieren, ehe man denen so große Mengen an Muskelbenzin aufschreibt. Insofern bleibt festzuhalten, es sind zum Glück nur Empfehlungen, nichts weiter. Du kannst selber entscheiden, was du damit machst. Ich persönlich komme damit nicht zurecht in der Praxis. Ich werde es für mich persönlich auch so nicht umsetzen, denn ich komme mit einem Ei die Woche nicht hin. Ich komme auch mit 2 kleinen Milchportionchen, Milchprodukte-Portionchen nicht zurecht. Fleisch und Fisch, weiß ich nicht, kommt drauf an, ist auch schnell gerissen. 300 Gramm Fleisch und Wurst ist nicht viel, muss man ganz klar sagen. Auf eine Woche bezogen wird sehr eng. Und ich esse auch mehr als einmal die Woche Kartoffeln. So viel Nudeln und Brot esse ich nicht immer, definitiv nicht. Und man hat leider versäumt, auf das Thema Fruchtzuckerzufuhr nochmal explizit hinzuweisen. Und gerade das Thema Säfte, Smoothies, Obst zu begrenzen oder zumindest zu erklären, warum ein moderater Umgang damit sehr, sehr, sehr clever ist. Das ist schade, dass man auch grafisch das Ganze so darstellt jetzt, dass man Obst und Gemüse in eine bunte Palette reingepackt hat nach dem Motto: Nimm, wonach dir beliebt, und wenn es 5-mal Obst ist, dann so what? Nee, nicht so what. Es ist fatal oder es kann fatal enden, wenn man das durchzieht. Ja, da schickt dann irgendwann die Leber herzliche Grüße. Und die einen merken es rechtzeitig und die anderen nicht. Und das ist das Thema, wo eben auch viele Fachkräfte aufschreien und sagen, oh my goodness, wo soll das hinführen? Es gäbe noch mehr dazu zu sagen, aber sei es drum, es sind nur Empfehlungen und was du damit machst, darfst du selber entscheiden. Kochen wir es nicht heißer, als es gegessen wird, und damit wische ich es mal wieder beiseite. Auf jeden Fall ist am kommenden Dienstag wieder ein Live-Training, also am 26.03. und da beschäftigen wir uns auch unter anderem mit der Frage, was so der Unterschied ist zwischen Basisernährung im Alltag und Wettkampfvorbereitung. Da wird es auch um Kohlenhydrate unter anderem gehen. Wir starten 19.30 Uhr. Du kannst dich anmelden auf meiner Website unter foodeducation.de/live-training. Und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du live dabei bist. Vielleicht sehen wir uns. Und an dieser Stelle wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss. Bis zur nächsten Episode, deine Julia.